Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, mit zunehmender Dauer des Gaza-Krieges werden die jüdischen Diskussionen, die jüdischen Menschen zerrissener, die Emotionen gehen in alle Richtungen hoch und jeder fragt sich immer wieder, wie soll ich damit umgehen, wie sollen wir als Gemeinschaft, als jüdische Community umgehen. Die Hamas hat einen Keil platziert. Heute wollen wir darüber sprechen, wie man so eine Diskussion führen und mit diesem Thema umgehen kann. Wie machen Sie das eigentlich selbst?
Erstens, indem ich mir zugebe, wie ambivalent und auch ich zerrissen bin und vor allen Dingen in wie vielen Ebenen, Schichten und Perspektiven. Da gibt es einmal die Einschätzung des Krieges im Nahen Osten. Die erste Frage, die sich mir schon stellt, ist, ein Krieg ist normalerweise ein Krieg zwischen zwei Armeen und zwei Staaten. Hier ist der Krieg zwischen einer Armee, nämlich der israelischen, die sich verteidigt, nachdem aber eine Terrororganisation einen brutalen Massenmord verursacht hat und anschließend Geiseln genommen hat, nach Gaza, was aber kein eigenes Land ist und wie gesagt deswegen auch keine Armee hat. Diese Asymmetrie ist bereits eine Zerrissenheit, die a priori immer zu Ungunsten des Militärs kommen und gehen wird. Jetzt nicht nur im Nahen Osten, nicht nur zwischen Israel und Gaza, weil eine Terrororganisation immer auch die Bevölkerung als Schutzschild benutzt und eine Armee des angegriffenen Staates mit den Möglichkeiten der Armee immer ein Maximum an zivilen, toten Menschen produziert. Und diese Bilder werden immer sich gegen das Land mit der Armee wenden. Die zweite Ambivalenz ist, dass es eine Regierung gibt, die schon vor diesem Krieg zu sehr vielen Auseinandersetzungen, auch Polarisierungen innerhalb der Gesellschaft Israels, aber auch der Diaspora geführt hat. Eine extremistische Regierung mit einem verurteilten Rechtsterroristen, der jetzt auch noch dazu Innenminister ist, und in dieser Regierung eine Koalition mit religiösen Parteien, die teilweise in Egoismus nur den Vorteil ihrer eigenen religiösen Wähler und Wählerinnen hat und zur Radikalisierung auch in dem Konflikt beiträgt, weil sie der Motor mit den Rechtsextremisten der unkontrollierten Siedlungen sich zur Verfügung stellt und einen Ministerpräsidenten, dem Korruption vorgeworfen wird, der vor einem Strafgericht sich vertreten muss und gleichzeitig versucht, seit Monaten die Verfassung zu ändern, sich Immunität zu geben, damit ja alles passiert, nur nicht, dass er verurteilt wird. Und diese Gemengelage führt ja auch zu vielen Ambivalenzen, erst recht im Krieg. Und in Israel wird ja auch darüber diskutiert, dass Benjamin Netanyahu diesen Krieg führt, um ja nicht vor Gericht stehen zu müssen. Und dann kommt noch eine Ambivalenz. Wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass die Hamas diesen Terroranschlag verüben kann? Wie konnten Geheimdienst, wie konnte Armee, wie konnte Regierung so versagen, dass sie so überrascht war? Und wie konnte es sein, dass man so lange brauchte, um zu reagieren? Sie sehen, alleine schon in der Ebene der Tatsachenfindung ist die Zerrissenheit und die Unentschiedenheit immer auch wieder präsent. Und die zweite Ebene ist, wie kann ich mit der Ambivalenz in der Diaspora umgehen, die so wie bis noch nie in einem Konflikt im Nahen Osten zwischen Israel und Palästinensern die öffentliche Meinung und mittlerweile die politische Meinung und drittens die juristische Meinung alle so gegen mich stehen als Jude, der ja eigentlich kein Israeli ist, aber dafür bezahlen soll, was im Nahen Osten passiert, weil die Synonymisierung zwischen Jude und Israel und Israelis in der Öffentlichkeit jedenfalls total verschwommen ist. Mit all dem umzugehen, ist eine ungeheure Herausforderung.
Diese Synonymisierung ist ja auch philosophisch spannender Punkt, dass nämlich von außen betrachtet Juden und Israeli früher immer in einen Topf geworfen wurden, was zu einer Stigmatisierung, zu Antisemitismus geführt hat. Jetzt in der Diskussion versucht man in unserer jüdischen Gemeinde das auch ein wenig zu differenzieren und kritisiert natürlich diese Synonymisierung. Wie sollen wir das vermitteln?
Der Antisemitismus ist nicht gewachsen aufgrund des Nahostkonfliktes, sondern der Nahostkonflikt ist ein weiterer Grund für antisemitische Bestrebungen. Der israelbezogene Judenhass ist eine Kategorie, die es übrigens mit der Gründung des Staates schon mitgekommen ist und der sich in diesem Konflikt noch einmal so entzündet in der Gegenwart wie noch nie. Man muss nur aufpassen, nicht zu glauben, dass eine Regierungspolitik, die eine ganz andere wäre, den israelbezogenen Antisemitismus zurückdrängen würde. Er würde ihm wieder einen Augenblick zum Schlafen bringen, wie alle Gründe oder Scheingründe, die gesucht werden, um den Judenhass pseudo-argumentativ durchzuführen. Und das muss man sich schon sehr bewusst sein. Die Tatsache, dass Juden und Jüdinnen jetzt als Israelis und Israelinnen synonymisiert werden, ist ebenfalls eine alte, judenhassende Stereotypisierung. Der Jude, der in Wirklichkeit kein loyaler Staatsbürger ist, die fünfte Kolonne, der illoyale Jude, der vor der Gründung des Staates Israel bereits unter diesem Verdacht stand, dann war es eben das Weltjudentum, das dem Juden wichtiger ist als die Loyalität zu seinem Staat, hat eine Verortung gefunden, nämlich Israel. Also in den Augen der Antisemiten ist der Jude sowieso immer eine Gefahr, eine Bedrohung, der illoyale Bürger oder Bürgerin, weil er aus heutiger Sicht letztendlich immer ein Israeli ist. Und diese Betrachtung, diese Fremdbestimmung trifft nicht auf die Realität der Emanzipation des Judentums in den letzten Jahrzehnten, vielleicht aber auch, und jetzt kommt wieder die Zerrissenheit, eine Illusion zu glauben, man sei als Schweizer Jude oder als deutscher Jude gesehen, sondern man ist als ein Jude, der die Schweizer Staatsbürgerschaft hat oder die deutsche, aber in Wirklichkeit immer auch der israelische Staatsbürger ist, denunziert von einigen in den Ländern, in denen wir leben. Nur die einige sind dann doch ganz schön viele und es werden immer mehr. Diese Identifikation kannte ich auch schon immer vor dem 7. Oktober, wie oft ich in den 80er, 90er, Anfang 2000er, wenn ein israelischer Ministerpräsident oder Staatspräsident in Deutschland zu Besuch war, gefragt wurde, was ich von meinem Ministerpräsidenten oder Präsidenten halte. Und ich dann sehr oft gefragt habe, welche denn eigentlich gemeint ist, der Deutsche. Nein, nein, Sie wissen ja schon, Ihr Präsident, und damit ist dann der israelische gemeint worden.
Wenn wir die Fremdbestimmung weglassen, also die Außensicht auf die Juden und jetzt mal die Selbstbestimmung, also jene Sicht nehmen, wenn jüdische Menschen sich in den Spiegel schauen und für sich versuchen umzugehen mit der Situation, dann ist das ja nochmals was ganz anderes.
Also in der Innensicht gibt es wahrscheinlich eine extrem pluralistische Beziehung zu dieser Frage. Die meisten Juden und Jüdinnen sind sich bewusst darüber, dass Israel das einzige Land war, ist und bleiben wird, das ohne Wenn und Aber, wenn ein Jude, eine Jüdin vor den israelischen Türen klopft, aus welchen Gründen auch immer, diese Tür offen ist. Das ist the law of return für alle Juden und Jüdinnen, eine der Grundgedanken des Staates Israel und seiner Gründung. Dieser Staat ist nach dem Holocaust gegründet worden. Und einer der Schicksalsschläge, den Juden in der ganzen Welt, aber vor allem in Europa erlebt haben, dass keine andere Tür damals offen war für Flüchtlinge, die vor den Nazis geflohen sind. Was sich verändert hat, und das sehe ich auch in meiner eigenen Biografie, die Familie meiner Eltern, Holocaust-Überlebende, seligen Angedenkens, für sie war tatsächlich Deutschland kein Staat, wo sie eine innere Loyalität gefunden haben, wie hätten sie auch finden können. Aber auch Juden in Frankreich, Juden in Europa vor allen Dingen, waren so erschüttert, dass auch ihre Länder denunziert haben und auch nicht Juden geholfen haben, dass diese Frage, bin ich Franzose oder nicht, erschüttert war und dass die Nähe zum Staat Israel deutlich oben war. Heute, in zwei Generationen später, war bis zum 7. Oktober doch die Verinnerlichung, ich bin französischer Jude, ich bin englischer Jude, ich bin deutscher Jude, deutlich stärker geworden. Bei den Amerikanern, das muss man sagen, ist diese Loyalitätsfrage nie so aufgetreten. Ein amerikanischer Jude war ein amerikanischer Jude. Aber in Europa gab es diese Ambivalenz deutlich, die sich, wie gesagt, bis zum 7. Oktober auch in Richtung ich bin Staatsbürger meines Landes sehr vertieft hat. Länder wie in der Schweiz, wo ja auch dieser Bruch nicht stattfand, sondern Generation für Generation in der Schweiz auch als Juden aufgewachsen sind, sehr viel schwächer als beispielsweise in Deutschland, Frankreich, also allen Ländern, wo die Nazis auch drin waren und jüdische Biografien, Familienbiografien unterbrochen und durch den Tod übrigens unterbrochen wurde. Jetzt aber erkennt man, dass man Israel als Zufluchtsland bräuchte, aber sieht seit vielen Jahren, und das ist jetzt die nächste Form von Zerrissenheit, dass man sich mit der politischen Mehrheit in Israel nicht mehr identifizieren kann. Viele haben große Probleme mit der Regierung Netanjahu auch schon vor dem 7. Oktober gehabt, aber haben danach wieder noch größere. Viele sagen, ich müsste mein Land verlassen, weil es Rechtsextremismus und Menschenhass gibt und sehen eine Regierung in Israel, wo in Teilen der Regierung genau dasselbe repräsentiert ist. Und deswegen liegen wir in einem Zwischengeschoss in der Hoffnung, dass Israel eines Tages wieder in einer anderen Haltung und Regierungsmehrheit ist. Und gleichzeitig sehen wir, dass das Land, in dem wir leben, strukturell Judenhass darstellt. Es ist nicht die Mehrheit, aber es ist auch keine Quantität negligible. Wir fühlen uns in diesen Ländern nicht mehr wohl, in einigen Ländern auch nicht mehr sicher. Die Bevölkerung unserer Länder, sowohl der rechtsextremen Judenhasser als auch der wachsenden wieder linksextremen Judenhasser, aber auch der radikalisierten politischen Muslime in unseren Ländern, die auch Deutsche, Franzosen, Schweizer sind wie wir selbst, machen immer mehr Druck, erschweren immer unser Leben und wir befinden uns in einer der ambivalentesten und auch zerrissensten Fragen der Zukunft. Wo will ich leben? Wo kann ich mit der Familie, mit den Kindern leben, in Sicherheit und Freiheit? Einerseits ist Israel nicht mehr automatisch der Ort und andererseits ist der Ort, an dem wir sind, offenkundig und offensichtlich nicht so stabil, wie wir es gedacht oder gehofft haben. Und letztendlich ist Amerika mit Trump, falls er wiederkäme, ebenfalls nicht mehr das Land, wo wir sagen würden, wir sind sicher, weil auch dieses Land so zerrissen ist. Für Juden und Jüdinnen ist diese Zeit eine deutliche Phase der Unsicherheit, wie wir sie schon lange nicht gekannt haben.
Wenn man es in Bildern beschreibt, müssen jüdische Menschen, wie auch viele andere in der Welt, aber beschränken wir es mal auf die jüdische Gemeinschaft, mit den Bildern des 7. Oktober leben und jetzt auch mit den Bildern aus dem Gaza-Krieg. Wenn man versuchen soll, unabhängig jetzt vom Antisemitismus, den Sie beschrieben haben, und allen Bedrohungen für die Juden selbst, mit diesen Bildern in der Zukunft zu leben, wie kann man da eine ethische Haltung finden im Umgang damit?
Die Demokratien in unseren Ländern werden angegriffen und wir erleben, ob das in Ungarn ist, ob das in Polen war, ob das jetzt in Holland ist, dass Demokratien unter Umständen sich sogar in, wie Orban aus Ungarn das nennt, illiberalen Demokratien verwandeln. Aber das ist eine Fake-Begrifflichkeit. Eine illiberale Demokratie existiert nicht. Sie ist entweder liberal oder nicht. Und darunter versteht ja Orban den Angriff auf die Gerichte, also auf die Gewaltenteilung, auf die Pressefreiheit und auf die Kulturfreiheit. Ich behaupte, dass es existenziell für das Leben von Juden und Jüdinnen ist, in einer Demokratie zu leben. Ohne Demokratie ist jeder Jude und Jüdin freiwillig. Und dieser Angriff auf diese Demokratien, in denen wir ja leben, ist ein weiterer Hinweis unserer Unsicherheit, unserer Zerrissenheit, denn die meisten Demokratien, jedenfalls in Europa, werden von Rechtsextremisten angegriffen und das bedeutet, dass Rechtsextremisten qua Definition sowohl Rassisten als auch Judenhasser sind, weil sie letztendlich die Würde des Menschen als antastbar empfinden und das ist, ich will es nochmal sagen, das Ende eines jüdischen Lebens in Frieden und Freiheit. Und auf Ihre konkrete Frage mit Rafah sich bezogen, will ich zögerlich und mit allen Unsicherheiten versuchen, nicht eine Antwort zu geben, aber ein paar Gedankensplitter zu formulieren. Kein Mensch, kein jüdischer Mensch lässt es kalt zu sehen, wo auch immer in der Welt, durch Krieg, durch Hunger oder andere Konflikte, wenn Kinder oder Zivilisten sterben. Das muss auch für palästinensische Kinder gelten. Bei mir gilt es so. Die zweite Splittergedanklichkeit ist, Israel hat ein Recht, sich zu verteidigen. Das Ob ist fraglos, das Wie muss hinterfragt werden. Man könnte sagen, es ist die Falle der Hamas, dass Israel, weil sich die Hamas unter Zivilisten mischt und sich dort ihre Schutzschilde holt, Israel, so könnte man formulieren, keine Alternative hat, als wenn man diese Kämpfer, auch Offiziere, die Leitung töten will, auch die Zivilisten tötet. Der furchtbare Begriff des Kollateralschadens trifft nur nicht bei dieser Kriegsführung mehr zu. Muss Israel ein Flüchtlingslager in der aktuell so komplexen politischen Phase, wo die Amerikaner und auch Biden kurz davor ist und es mehrmals schon angedeutet hat, die Unterstützung Israels zurückzuziehen, militärisch und die Waffenlieferungen einzuschränken, muss man da so ein Flüchtlingslager angreifen oder nicht? Gibt es nicht andere Ziele, die man mit weniger Wahrscheinlichkeit Flüchtlinge, also Menschen getötet hätte, angreifen können? Ist Rafah letztendlich auch das Problem, dass falls die Geiseln noch leben, was wir uns ja alle wünschen, sie dort massiv zusammengebracht wurden und unter Umständen unter den israelischen Angriffen auch sterben könnten? Die Demonstrationen in Israel selbst, 80.000 Menschen in dieser Woche, das sind 800.000 Menschen in Deutschland, klagen Netanjahus Regierung an, das Risiko für das Überleben der Geiseln zu erhöhen. Andererseits, wann kann Israel mit diesen Angriffen aufhören, ohne dass es so aussieht, als ob die Hamas gewonnen hätte? Denn auch das muss man sehen, dieser Krieg ist immer auch ein Propagandakrieg. Die dritte Farbe, die ich gerne auf diese Leinwand werfen will, ist, Israel hat nicht mehr viel Zeit, weil die Ergebnisse der Kriegsführung außerordentlich frustrierend sind. Auch hier kann man ja und muss man abwägen Mittel und Zweck. Die Mittel, die angewendet werden, sind maximal. Der Zweck, der erreicht werden soll, wird immer minimaler. Und hier muss man dann die politische Frage stellen. Wie lange kann ich mir eine solche Kriegsführung nach innen wie nach außen leisten und damit das Renommee des Staates, das Renommee einer Gesellschaft, die mehrheitlich die Menschenrechte vertritt und wo diese israelische Gesellschaft eine humane Gesellschaft ist, wie lange kann ich riskieren, mit dem Krieg diesen so wichtigen Aspekt der israelischen Gesellschaft auf die maximale Weise zu beanspruchen? Von der Außenwirkung in der Welt noch gar nicht die Rede. Was ich also versuche, und Sie merken, es ist, wie ich am Anfang sagte, sehr zögerlich und noch mit viel Fragen behaftet, zu formulieren ist, ein amerikanischer Präsident hat mal den Satz gesagt, time is running out. Ich bin mir nicht sicher, ob für diese militärische Konzeption der Regierung Netanjahu nicht der Satz gilt, the time is out. Also wie lange noch und so und was kommt danach? Die Hilflosigkeit ist deutlich auf allen Ebenen zu spüren.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.